Wir können ja noch mal ein bisschen üben, solange die rausgehen. Der Herr ist auferstanden. Wunderbar. Also das Üben am Anfang hat schon was gebracht, glaube ich. In den USA wurde eine Umfrage gemacht. Die Menschen wurden gefragt, was sie denn von Jesus halten würden. Und ganz viele haben Antworten gegeben und dabei kam raus letztendlich, dass viele sagten, die meisten, ja, das wäre halt so einer, der so eine Religion gestiftet hätte, genauso wie Mohammed, Konfuzius und Buddha. Und dazu würde auch Jesus gehören. Der einzige Unterschied ist aber, dass sie total falsch liegen. Weil Jesus Christus ist mit Abstand Millionen Kilometer weit anders als all die anderen. Mohammed, Konfuzius, Buddha, denn er ist als einziger auferstanden von den Toten. Wenn du im Leben wissen wollen würdest, welchen Weg du gehen würdest, und da wären drei Särge und einer steht da lebendig, wen würdest du nach dem Weg fragen? Den Lebendigen, oder? Und da ist Jesus der Einzige, der da steht. Ihr könnt gerne all die anderen fragen, die tot da im Sarg liegen, aber Jesus Christus ist auferstanden. Und was heißt das denn letztendlich, was ich eben schon gesagt habe? Er ist erfahrbar und ansprechbar. Die Bibel sagt also ganz klar und lehnt sich damit weit raus, die Wahrheit ist, Jesus Christus lebt. Das heißt, er ist heute hier. Und für all die, die zweifeln, heißt das ja auch, sprich ihn doch an. So viel Mumm hat die Bibel zu sagen, er ist auferstanden und damit kann jeder nachprüfen, ob das wahr ist. Das ist ja eigentlich eine Frechheit. Eigentlich ist es einfacher zu sagen, das war ein guter, weiser Mann, der hat an Gott geglaubt, jetzt ist er tot. Dann kann ja keiner nachfragen. Aber die Bibel sagt, er ist auferstanden, das heißt, ich kann die Hände falten, brauche ich auch nicht. Ich kann sagen, Jesus, wenn du da bist, komm in mein Herz. Zeigt, dass das wirklich wahr ist. Und das darf ich machen und das kann ich machen, weil er lebt. Und zwar als einziger von all denen, die irgendwelche Religionen aus dem Boden gestampft haben. Fragt bitte den, der lebendig ist und nicht die Toten. Die können euch nicht mehr antworten. Und ihr habt ja eben den Text gehört aus Johannes 20. Ich habe den bestimmt 30 Mal gelesen, ungelogen. 30, 40 Mal, weil er so toll ist, so spannend ist. Da geht es richtig rund und die Vorgeschichte kennt er ja gar nicht. Die haben wir ja noch gar nicht, wir haben ja bei den Versen 11 bis 18, das haben wir eben gehört. Die Vorgeschichte fängt schon richtig gut an. Könnt ihr euch vorstellen, Maria Magdalena kann nicht schlafen. Die war bei der Kreuzigung am Fuße dabei und hat diese schrecklichen Bilder noch im Kopf. Das kann jeder nachvollziehen, der sich da reinversetzt. Ich habe ja am Karfreitag eingeladen, stellt euch mal dahin zur Kreuzigung, seid mit dabei, mit euren Gedanken. Die Bilder hat sie nicht aus dem Kopf gekriegt, wie Jesus da gelitten, geblutet und gestorben ist. Und die kann nicht schlafen. Und dann steht da als erstes drin, Johannes 20, Vers 1, sie konnte nicht schlafen, ging noch als es Nacht war, dunkel war, zum Grab. Es war ungefähr zwischen 3 und 6 Uhr. Was soll ich hier rumwälzen? Ich gehe jetzt wieder zu meinem Jesus und werde ihn salben und nochmal balsamieren, dass er nicht so schnell anfängt zu stinken. Dann kommt sie dahin und der Stein ist weggerollt. Der ist weg. Und sie rennt zurück zu den Jüngern und sagt, der Stein ist weg. Irgendwas ist passiert. Und Johannes beschreibt selber, der eine Jünger, so er nennt nie selbst seinen Namen, der eine Jünger und Petrus rannten dorthin. Jetzt sage ich euch, warum wir wissen, dass Johannes das selber geschrieben hat. Weil er da so eine kleine spitze Bemerkung reinmacht, die einfach nur menschlich ist und die zeigt, dass Johannes selbst geschrieben hat. Da steht drin, und der eine Jünger war schneller da als Petrus. Ja, das wollte er schon immer mal sein. Schneller als Petrus sein. Das steht da wirklich drin, müsst ihr unbedingt nachlesen. Johannes 20. Und der eine Jünger war schneller da als Petrus. Das schreibt nur jemand, der selber dabei war, der Petrus nur so einen kleinen auswischen wollte. Diesmal, Petrus, war ich als Erster da. Ja? Und dann traut er sich aber nicht reinzugucken. Dann kommt Petrus als Zweiter und geht ins Grab rein. Und dann stehen da dreimal in diesem Text Wörter für sehen im Griechischen. Und die sind alle unterschiedlich. Das erste Mal blickt Johannes einfach nur rein. So einen kurzen Blick, ne? Was ist denn da los? Sieht die Leintücher liegen. Petrus geht rein und dann steht da Thereo im Griechischen. Kommt von Theorie. Das heißt, Petrus guckt sich alles an und zerbricht sich den Kopf, was mag hier passiert sein? Denn er kann sich das nicht erklären. Die Angst war ja, Leute haben ihn geschnappt. Die Pharisäer, die Hohenpriester, die Römer haben ihn entführt. Und er kriegt es nicht in seinen Kopf. Guckt sich die Setting an. Das ist Theorie. Man beobachtet, wie ist das alles aufgestellt, wie ist alles angerichtet. Und dann steht da, sein Tuch lag da und sein Kopftuch für alle Hausfrauen lag da ordentlich gefaltet. Ja, zum einen, welcher Dieb ist so bekloppt, einen blutigen, ekligen Leichnam auszuwickeln, das Kopftuch abzunehmen, schön zu falten, ne, kennt das alle, hinlegen und dann schleppt man diesen ekligen Leichnam weg. Wird keiner machen. Ein Dieb würde einfach alles Jesus nehmen in dem Leinengewand und wegbringen. Machen sie aber nicht. Dann kommt Johannes wieder und schreibt von sich selber, aber der Jünger, der als erstes am Grab war, ging dann auch nochmal hinein und starrte rein. Dritter Begriff. Der starrte rein und sagt, oh. Und dann steht da drin, er fing an zu glauben. Aber was steht da nicht drin? Und dann gibt er selber zu, dass sie immer noch nicht verstanden haben, dass Jesus sterben musste, dass die Schrift damit erfüllt worden ist. Die haben es immer noch nicht kapiert. Und dann fängt unser Bibeltext erst an. Maria Magdalena ist ja noch mit dabei. Und die Szene endet damit, dass die Bibel sagt, Johannes und Petrus gingen zurück zu den anderen. Das war's. Nicht erst auferstanden oder so, sondern die waren noch am Grübeln, was hier passiert ist. Ging zurück. Maria, da setzt unser Vers 11 ein von unserem Predigtext, steht immer noch am Grab und weint bitterlich. Die ist aufgelöst. Und ist euch schon aufgefallen, dass Gott die Frauen in der Ostergeschichte unheimlich erhöht? Die Frauen und Johannes waren die einzigen am Kreuz von Jesus Christus, haben den Schmerz ausgehalten. Maria Magdalena ist die erste am Grab, findet das leere Grab, aber das ist noch nicht alles. Sie ist auch die erste, die den auferstandenen Jesus sehen darf. Die erste Begegnung mit dem Auferstandenen hat. Maria Magdalena, die kam aus Magdala, deswegen dieser Beiname Maria Magdalena. Und Magdala war eine verruchene Stadt. Hannover, Hamburg, die haben ihr Rotlichtviertel. Ja? Magdala war ein einziges Rotlichtviertel. Und da kam sie her. Man weiß nicht genau, ob sie eine Prostituierte war. Man weiß allerdings aus Lukas 8, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit hatte. Das heißt, sie lebte in der Dunkelheit. Die war zerrissen. Und da der Teufel es liebt, mit Sexualität perverse Sachen zu machen, anders als Gott es geschaffen hat, geht man davon aus, dass sie wirklich voller Sünde war. Aber Jesus hat sie befreit. Wem viel vergeben ist, sagt Jesus, der liebt auch viel. Und das war Maria Magdala. Die hatte Jesus im Herzen. Er hat sie befreit aus tiefster Dunkelheit, Verlorenheit, hat er sie befreit. Und sie war da am Kreuz. Sie war am Grab. Und dann steht sie da und weint. Weint bitterlich. Gott scheint nicht nur mit Männern, die ganz einfach waren, zu arbeiten, sondern auch mit Frauen, die eine üble Vergangenheit haben. Damit spannend, kleiner Exkurs, wenn er bei Matthäus 1 reinguckt, das lest sie wahrscheinlich ganz selten. Die Genealogie nennt sie das. Wer wen zeugte? 14 Geschlechter, dann kam die Gefangenschaft in Babylon, nochmal 14 Geschlechter, wer wen zeugte? Und spannenderweise, 4 Frauen werden erwähnt, was ungewöhnlich ist. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und die haben alle Dreck am Stecken. Und werden trotzdem erwähnt. 2 waren Prostituierte, Rahab und Tamar. Und Ruth betete Götzen an, Götter. Und bei Bathseba steht da sogar nur, David zeugte Salomo mit, nein, mit der Frau von Uriah. Ja, die wird noch nicht mehr erwähnt. Und da wird klar, David hat da richtig Ehebruch betrieben. Er kriegt Salomo mit der Frau des Urias. Das ist Bathseba. Also er, David, Sünder, sie, Sünder, sie hat auch mitgemacht. Aber sie werden alle erwähnt. Selbst in dieser Aufzählung. Und Maria Magdala, mit einer richtig fragwürdigen Vergangenheit, Sünden ohne Ende, ist die, die zu Jesus hält und als erstes ihn jetzt in unserer Auferstehungsgeschichte erleben darf. Unheimlich spannend, finde ich. Da könnt ihr viel noch drüber nachdenken. Ihr könnt das Ganze, ihr könnt es so oft lesen und ihr entdeckt immer was Neues. Sie geht ins Grab und schaut und guckt. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu Häupten, den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegt hat. Es steckt da so viel drin in dem Text, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Engel zur Rechten, einer zur Linken oder umgekehrt, je nachdem, aus welchem Blickwinkel ihr gerade guckt, wo rechts und euer links ist. Das ist nichts anderes als der Gnadensitz, das ist der Deckel der Lade. Da sagt Gott bei der Anleitung, wie er die Lade, also so eine große Truhe, da wurden die 10 Gebote, die Tafeln der 10 Gebote reingepackt, der Stock des Mose war drin, das Gefäß, wo Manna drin war, wurde da drin aufbewahrt und dann kam dieser Deckel drauf und Gott sagt, bau diesen Deckel. Ein Engel zur Linken, ein Cherubim, das sind Schutzengel, einer zur Rechten und in der Mitte sollt ihr mich treffen. Von der Mitte aus werde ich zu euch sprechen. Und jetzt sieht Maria einen Engel zur Rechten und zur Linken am Ende des Grabes und am Anfang, wo der Kopf gelegen hat. Von dort wird Gott ab jetzt sprechen. Das ist der Gnadensitz, der neue. So wurde der Deckel genannt. Sühnesitz, Gnadensitz. Von dort aus wird Gott jetzt sprechen. Aber das sind so kleine Dinge, die werden gar nicht erwähnt. Aber wer die Bibel kennt, der gerät in Staunen. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 25. Da wird von der Bauanleitung Gottes für diesen Gnadenstuhl, den Sühnedeckel der Lade, geredet. Die Engel fragen sie, warum weinst du? Sie wissen ja schon, ist doch alles in Ordnung. Er ist auferstanden. Sie weiß es aber noch nicht. Sie spricht, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr Verstand fängt schon an zu denken. Habt ihr aufgepasst? Sie haben ihn weggenommen. Anders ging es gar nicht. Da war ein Riesenstein, der hat wahrscheinlich 2 bis 3 Tonnen gewogen. Es mussten mehrere gewesen sein. Sie ging schon davon aus, sie haben ihn weggenommen, ihn geklaut, ihn woanders hingelegt. Sie waren es, Plural. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Jesus ist ja auferstanden. Ein Körper, der wahrscheinlich einfach verherrlicht ist, zu seinen besten Zeiten. Weiß ich, was ihr euch wünschen würdet im Himmel, was für einen Körper ihr haben wollt. Wahrscheinlich so 1820, ja, als ihr so 1820 wart. Ja. Und genau so wird das sein. Gott wird, und das wird hier auch klar, nicht nur Menschen mit der Seele auferstehen lassen, sondern diese Stelle bezeugt, dass Gott auch Körper aufstehen lassen wird, zu seiner besten Zeit. Und wenn ich am Kreuz war und gesehen habe, wie Jesus da elendig stirbt, voller Blut ist, die Bilder, die ihr im Kopf habt, sind alle noch nicht schlimm genug. Das war ein richtig grausamer Anblick. Und wenn ihr das gesehen habt, da habt ihr keine Zweifel mehr. Der Mann war tot. Und es will nicht in unseren Verstand hinein, dass dieser so gestorbene, 100%ig gestorbene Mensch wieder lebt und dann auch noch gut aussieht. Es gibt ja andere, die haben ganz viele Theorien entwickelt, die sagen, Jesus war nicht wirklich tot. Nach 3 Tagen war er wieder so fit, dass er aussah wie so ein toller, knackiger Mensch und ist rumgegangen, ist in Räumen erschienen und überall rumgerannt. Völliger Schwachsinn. Aber es will nicht in unseren Verstand. Wie kann jemand, der tot war, leben? Und ihre Augen sind wie blind. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Jetzt kommt meine Lieblingsstelle im ganzen Text. Sie meint, es sei der Verkehrte. Der Verstand will nicht wahrhaben, dass jemand, der tot war, lebt. Es kann nur der Gärtner sein. Was für ein irrer Typ rennt denn sonst hier um 6 Uhr morgens rum? Der Gärtner natürlich. Also ist doch klar, es muss der Gärtner sein. Aber es war nicht der Gärtner. Das ist die gute Nachricht. So habe ich auch die Predigt genannt. Es war nicht der Gärtner. Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen mit deiner Schubkarre? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Und wenn die eine Stelle mit dem Gärtner eben noch lustig war und zum Schmunzeln, kommt jetzt eine der schönsten Stellen der ganzen Bibel. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das steht in Jesaja 43, Vers 1. Und stell dir mal vor, Jesus nennt deinen Namen und ruft dich. Die Art und Weise, wie Jesus Maria gesagt hat, das war unbeschreiblich. Jemand, der mich liebt, jemand, der mich annimmt, der mich befreit hat von diesen Dämonen, von der Dunkelheit. Und mit einmal wird ihr klar: Jesus, du lebst. Und dann steht da auf Hebräisch, sagt sie Rabuni. Sie kann nicht anders, irgendwie scheinen sie ja dann nicht mit der Sprache geredet zu haben, aber sie kann nicht anders, als auf die Sprache zurückzugreifen, mit der sie aufgewachsen ist, die Muttersprache. Sie kann nicht anders, als aus dem Herzen heraus zu sagen: Rabuni, mein Lehrer. Ist das nicht schön? Das Schöne ist, ich kann dir heute sagen, Jesus ruft auch dich mit dem Namen. Was ich ja gleich beim Abendmahl auch wieder sagen werde. Jesus steht vor der Tür und klopft bei dir an. Wer seine Stimme hört, wie Maria hier, die Tür aufmacht, zu dem wird er reingehen, mit dem Mahl halten. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Antje, Günther, Ricarda, Gisela, Andreas. Auch wenn ich deinen Namen jetzt nicht genannt habe, Jesus kennt ihn und er ruft dich beim Namen. Weil er dich kennt, das ist ein Ereignis für die ganze Welt, aber es ist auch ein Ereignis für dich. Maria. Boah, nehm diese Stelle mit. Nehm diese Stelle mit, die schließt einem das Herz auf. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Und dann wird es etwas komisch, schlecht übersetzt, selbst bei der Elberfelder, was selten vorkommt, aber es führt zu vielen Spekulationen, die eigentlich Blödsinn sind. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an. Passt überhaupt nicht. Ist Jesus jetzt in so einer glitzernden Gestalt, wenn ich ihn anrühre, kriege ich ein Gewicht oder sowas? Oder ist er irgendwie verherrlicht und ich darf ihn nicht anfassen und muss dann sofort sterben? Da steht eigentlich: Halte mich nicht fest. Und dann macht's Klick. Weil was wird wohl Maria gemacht haben? Die wird da nicht neutral gestanden haben. Rabuni, die wird ihn umarmt. Die wird auf die Knie gefallen sein, wie sie schon mal gemacht hatte, und seine Arme festgehalten haben. Und Jesus sagt: Halt mich nicht fest. Es gibt was zu erledigen. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ich habe noch 40 Tage Zeit, bis dahin muss ich einiges erledigt haben. Ich muss einigen noch erscheinen, 500 gleichzeitig, haben wir eben in der Lesung gehört. Und er sagt: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Habt ihr aufgepasst? Das ist die erste Stelle, wo Jesus seine Jünger als Brüder bezeichnet. Vorher Schüler, Schafe, andere Bezeichnungen. Aber das hier ist die erste Stelle, wo Jesus seine Jünger als Brüder bezeichnet. Ist ja auch klar, oder? Was sagt denn Jesus am Kreuz, als er stirbt? Tetelestai. Ich habe ein T-Shirt gekauft neulich. Es ist vollbracht. Bessere Übersetzung: Es ist komplett bezahlt. Es wurde komplett bezahlt. Seit dem Tod von Jesus kannst du Kind Gottes werden. Vorher war das nicht möglich. Keine Chance. Weil niemand konnte ohne Sünde vor Gott treten, ohne zu vergehen. Seit Jesu Kreuzestod kann jeder von uns Kind Gottes werden. Wenn ich Kind Gottes bin, was ist dann der Sohn Gottes für mich? Genau, Herr Fuchs, Bruder. Das war vorher nicht möglich. Diese Stelle überlesen wir ganz schnell. Geh zu meinen Brüdern. Wir können Kind Gottes werden und ich sage es immer wieder gerne, das ist der höchste Titel, den ein Mensch in dieser Welt bekommen kann. Bist du Kind Gottes? Jesus klopft an deine Herzenstür, ruft dich beim Namen. Mach's wie Maria, die dreht sich um, schaut ihn an und fällt ihm zu Füßen und klammert sich an ihm. Halte mich nicht fest, ich habe noch einiges zu tun. Philipper 3, Vers 21, wer immer noch Zweifel hat, dass der Körper auch mit auferstehen wird, Paulus schreibt, er, Jesus, wird unseren unvollkommenen Körper, alt, runzlig, kaputt, umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Es gibt ja immer so Menschen, die sagen, die Seele steht nur auf. Aber Jesus zeigt hier und Paulus bestätigt das, Gott wird auch unseren unvollkommenen Körper zur Herrlichkeit verwandeln. Wer im Rollstuhl sitzt, wird das nicht mehr tun. Wer einen Arm verloren hat, wird das nicht mehr tun. Wer 108 ist und sich im Spiegel anguckt und sagt, oh, das ist ja eine faltige Sache, der wird als knackiger junger Mensch auferstehen. Wie genau, kann ich nicht sagen, nur es wird die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir sind nicht nur Geister, die auf der Harfe zupfen auf Wolke 7, sondern man wird sich wiedererkennen. Allerdings eben zu besten Zeiten. Paulus bestätigt das. Aber Jesus ist anders. Jesus hat ja trotzdem noch die Narben an Händen und Füßen. Für ewig. Das ist sein Erkennungszeichen, trotz seines verherrlichten Körpers. Thomas ist ja nicht dabei bei der nächsten Erscheinung. Abends, Sonntagabend ist das. Sonntagmorgen erscheint Jesus, Maria, weswegen alle dann sagen, wir feiern nicht mehr samstags Gottesdienst. Wir machen es nicht mehr am Schabbat. Die ändern ihre Tradition. Alle jüdischen Jünger sagen, wir können nicht mehr am Samstag Schabbat feiern, Gottesdienst. Ab jetzt ist es der Sonntag. Die brechen mit ihrer lebenslangen Tradition und sagen, es geht nicht mehr. Wir müssen an diesem Tag, dem ersten Tag der Woche, feiern, das war Sonntag. Abends erscheint er den Jüngern. Thomas hat das Pech, er ist nicht dabei. Und er sagt dann, ich glaube nicht, solange ich nicht Jesu Wundmale sehe und meine Hände da reinlegen kann. Und er muss schon alle genervt haben. 8 Tage sind da vergangen. Und er sagt das wahrscheinlich immer. Ich glaube da nicht dran, ich glaube da nicht dran, ich glaube da nicht dran. Ach Thomas, geh bloß weg, du glaubst da nicht dran, wir wissen es. 8 Tage danach erscheint Jesus wieder vor allen und Thomas ist dabei. Und Jesus sagt, leg deine Hände in meine Wunden und in meine Seite, wo sie mir das Schwert reingeschoben haben und sei gläubig. Und er fällt auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Also wenn ihr daran zweifelt, seid ihr in guter Gesellschaft. Ja? Johannes schreibt es selbst, schon in Kapitel 2, Wunder zu Kana. Johannes schreibt selbst, damals glaubten wir nicht daran. Erst, können das nachlesen, Johannes 2, erst als wir den Auferstandenen gesehen haben, haben wir verstanden, dass Jesus das ja schon die ganze Zeit gesagt hat, ich werde sterben müssen, elendig, werde nach 3 Tagen auferstehen, ich werde es wie Jona machen, ich werde 3 Tage in der Dunkelheit sein und werde dann wie Jona nach dem 3. Tag wieder ans Licht kommen. Alles gesagt mehrfach. Die Feinde wussten es, die Pharisäer, die Hohenpriester, die haben gesagt, wir müssen unbedingt sein Grab absichern. Steht drin, Matthäus 27 ist es, glaube ich. Sichert das Grab ab, versiegelt das, wachen davor. Denn er hat gesagt, die Feinde konnten sich daran erinnern, er hat gesagt, er kommt nach 3 Tagen wieder. Das darf nicht passieren. Uns lebt das wieder auf. Versiegelt das Ding, Stein davor, wachen davor, damit das bloß nicht passiert. Aber die Jünger haben nicht daran geglaubt. Auch Maria Magdalena, seine Mutter, Maria von Jesus, hat nicht daran geglaubt. Thomas hat nicht daran geglaubt. Als Maria Magdalena mit den anderen Frauen zum ersten zu den Jüngern kamen und das erzählten, erste Auferstehungspredigt. Der Herr ist auferstanden. Dann steht da im Lukas-Evangelium 24, und sie hielten es für Geschwätz, Weibergeschwätz. Gott wertet die Frauen auf und die Männer werten sie ab. Eine Frau war vor Gericht nicht zugelassen in Jesu Zeiten, die war nichts wert. Die konnte keine Zeugenaussage machen, weil die Worte von Frauen waren nicht verlässlich. Aber Jesus nutzt die Frauen, und zwar mit einer schwierigen Vergangenheit, um die erste Osterpredigt zu machen. Da steht in Vers 18, Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. In Vers 10 gehen Johannes und Petrus einfach weg, haben es noch nicht kapiert, haben nur das leere Grab gesehen. Das ist nicht das leere Grab spielt keine Rolle, dass Jesus lebt und auferstanden ist, das ist das Wichtigste. Sie gehen zu den anderen, steht da drin. Und hier jetzt bei Maria steht drin, sie geht unverkündigt. Das ist unser Job. Wenn ihr das erfahren habt in eurem Leben, dass Jesus lebt, nicht die Klappe halten. Weitersagen, rumerzählen, vorleben. Ihr seid für manche Menschen das einzige Wort Gottes, was sie vielleicht jemals in ihrem Leben sehen werden. Ihr seid die lebendige Bibel. Viele Menschen, ihr wisst es, gucken nicht in die Bibel rein. Dann seid ihr manchmal für manche Menschen die einzige Möglichkeit, was davon zu erfahren, was da drin steht. Der Herr ist nämlich auferstanden. Und das muss weitererzählt werden. Und ihr müsst ja keine guten Argumente vorlegen. Ihr könnt einfach nur sagen, pass auf, er lebt, frag ihn selbst. Das ist das Schöne an unserem Glauben. Ich muss euch nicht mit Tricks und rhetorischen Kniffen irgendwie dahin führen, sondern ich kann einfach nur sagen, Leute, fragt ihn selber. Er lebt doch. Er ist da. Fragt ihn selbst. Das lege ich euch heute ans Herz. Dass euch das nochmal ganz neu bewusst macht, dass Jesus auferstanden ist. Und das hat Gott auch aus folgendem Grund gemacht. Er hat damit alles bestätigt, was Jesus gesagt hat. Alles bestätigt, was er getan hat. Auch sein Tod am Kreuz hat er damit aufgerichtet und gesagt, alles richtig gemacht, Jesus. Und ich wecke dich auf, lass dich auferstehen, damit du vorgibst und vorzeigst, wie es für die Menschen sein wird, die an dich glauben. Wer an Jesus glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das hat Jesus vorgemacht. Und ich weiß, dass das in unseren Verstand nicht rein will. Und die Bibel ist so ein geniales Buch, die macht da keinen Hehl draus, dass die Jünger daran zu knacken hatten, dass Maria daran zu knacken hatte, dass die Mutter selbst daran zu knacken hat. Keiner, ich sage es immer wieder gerne, hat da gewartet wie Silvester mit Countdown. Er hat es doch gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Da saß keiner und hat runtergezählt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jesus. Jesus ist auferstanden. Hat sein Kopftuch genommen, schön gefaltet, dahingelegt. Kam raus, kein Schwein da. Kein Schwein da. Ich hab's euch doch gesagt, wo seid ihr denn? Keiner. Nicht einer. Und das finde ich so gut, weil es ist für uns schwer zu begreifen. Und die Bibel macht da keinen Hehl draus. Das ist nicht in unseren Kopf will. Die zwei Emmaus-Jünger gehen zusammen mit Jesus und raffen nicht, dass er es ist. Und er erzählt ihnen noch, sollte nicht der Gottessohn so sterben? Und legt ihnen die ganzen Stellen aus, von Mose an bis zu den Propheten, dass das so kommen musste, was der Menschensohn erdulden musste. Und die merken es erst, als er das Brot nimmt, bricht und ihm gibt. Und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Das war Jesus. Und weg ist er. Hört auf das, was die Bibel sagt. Hört nicht auf das, was Menschen sagen. Jesus Christus lebt. Und ist für euch, für dich ganz persönlich damit anzusprechen, ansprechbar. Er ruft deinen Namen. Frage ist, wie antwortest du? Amen. Wir singen das Lied. Es ist ein Kinderlied, zugegeben, aber es passt sowohl zum Wochenspruch
als auch zu der Freude.